Danke, Jesus, dass wir in deinem Namen jetzt hier zusammen sind und danke, dass du lebst und da bist und danke, dass du genau weißt, wer gequält ist, woran, an wem, an was leidet. Und wir laden dich ein, unter uns zu wirken und uns zu befreien, wo es dringend nötig ist. Danke, dass du immer noch ein Retter bist. Amen. Ich habe eine komische Woche hinter mir, ein paar von euch haben das mitbekommen. Eigentlich hatte ich Urlaub eingetragen, aber nach einem Tag Urlaub habe ich gemerkt, es haut irgendwie nicht hin. Also ich hatte so viele Sachen noch im Kopf, die auf die Kette zu kriegen sind für die zweite Jahreshälfte, dass ich eigentlich ab Dienstag, Mittwoch, spätestens am Mittwoch so normal gearbeitet habe. Und es war wirklich viel, auch abgesehen von Plakaten und Flyern ausfahren. Gestern bin ich dann aufgewacht mit dem unguten Gefühl, lieber Freund, du hast 6 Andachten, 2 Predigten, eine Telefonkonferenz und eine Anbetungszeit vorzubereiten und noch nichts davon ist angepackt oder nur geringfügig. Das war nicht so ein schönes Gefühl und genau, das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man eigentlich Pause machen will, aber die Agenda ist voll. Oder noch schlimmer, wenn man sich so innerlich so richtig gefreut hat auf eine Pause, auf Urlaub und dann steht einem irgendetwas unausweichlich in den Weg und man muss sich dem stellen. Und ihr könnt euch denken, als ich dann gestern mich näher beschäftigt habe mit Predigt Nummer 2, nämlich dieser Predigt, Predigt Nummer 1 habe ich gestern Nachmittag gehalten, Predigt Nummer 2, das hatte mir etwas zu sagen. Markus 6, Verse 30 bis 34, das ist der erste Teil, der in Luther-Ausgaben überschrieben ist mit die Speisung der 5000. Die letzten beiden Sonntage, die beiden zurückliegenden Sonntage, hatten wir so einen Doppelpack, da ging es um Herodes, eigentlich so ein bisschen um das Reich Gottes und Politik. Und jetzt haben wir wieder so einen Zweiteiler vor uns. Heute und in einer Woche geht es um die Speisung der 5000. Und heute wird uns so ein wenig die Szene, die Ausgangssituation dieser Brotvermehrung vor Augen gemalt. Ich lese die Verse 30 bis 34. Markus 6, 30 bis 34. Die Ausgesandten trafen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Er sprach zu ihnen: Kommt mit an einen abgelegenen Ort, wo wir allein sind, und ruht euch ein wenig aus. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. So nahmen sie ein Boot und legten ab, um an einem Rückzugsort allein zu sein. Aber man bemerkte, dass sie sich entfernten, und es sprach sich in der Menge herum. Zu Fuß liefen sie aus allen Ortschaften zusammen und kamen schon vor ihnen an. Als Jesus ausstieg, sah er die ganze Menschenmenge und wurde von Mitgefühl für sie überwältigt. Denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten, und er begann, sie viele Dinge zu lehren, oder wie Luther übersetzt, er hielt eine lange Predigt. Mal gucken, wo wir heute landen. Man will Pause machen. Man hat sich eigentlich vorgenommen, Pause zu machen. Vielleicht hatte man sich lange reserviert. Vielleicht hatte man lange etwas geplant. Und die Spannung fällt ab. Man hat irgendwie seine To-Do-Liste abgearbeitet, die Reisevorbereitungen stehen. Und dann auf einmal stellt sich da einem etwas in den Weg. In meiner ersten Dienststelle, da habe ich einmal eine Freizeit begleitet. Und das war sehr anstrengend. Ich war sehr gefordert mit einigen Referaten, die ich zu halten hatte und war genau in so einer Situation. Es war Sonntagmittag, wir haben die Gruppe entlassen und ich wollte mich gerade so auf dem Sofa lang machen und habe vorher noch einmal in den Terminer geguckt, wie lange ich denn jetzt frei machen kann. Und dann stand da drin ein Außendienst für diesen Sonntagabend und ich hatte noch nichts vorbereitet. Ich hätte die Wände hochsteigen können. Also ich habe richtig da so meinen Katzenjammer gehabt. Wie gesagt, die Spannung fiel gerade ab und dann merkt man, oh, das war zu früh. Du musst nochmal die Spannung hochhalten. Wir sehen hier, dass Jesus mit seinen Jüngern, dass sie in so eine Drucksituation kamen, dass sie förmlich überrannt wurden von Menschen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Wir erleben alle möglichen Drucksituationen. Das kennen wir auch. Nicht unbedingt aus diesem Zusammenhang, aber wir haben auch manchmal solche Ballungen von Aufgaben. Jetzt hoffentlich nicht in den Sommerferien, aber wir haben sie immer wieder, solche Herausforderungsspitzen. Also wo wir gefordert sind, wo wir die Spannung aufrechterhalten müssen und manchmal auch schlecht schlafen. Und wir können in solchen Drucksituationen eine Menge lernen. Drucksituation kommt nämlich auch in uns hoch, was in uns drin ist. Was man in ruhigen Fahrwassern nicht so feststellt oder was wir auch an uns nicht so merken, das kommt oft in Stresssituationen raus. Da kommt es an die Oberfläche. Im Gedränge, im Geschiebe, im Termindruck. Da merken wir, wenn irgendetwas in uns unsortiert ist, das wird geradezu hochgepresst in uns. Und Gott lässt das zu, auch wenn wir vielleicht manchmal selbst verschuldet in irgendeiner Überforderung stecken, Gott lässt das zu, um uns auch zu zeigen, was so in uns drin steckt. In der Bibel gibt es häufig dieses Motiv von Läuterung. Wir sind nun nicht mehr so im Metallhandwerk, also Georgs-Marienhütte ist jetzt nicht so weit weg, aber wir sind damit nicht so vertraut. Aber es geht in dieser Läuterung geht es darum, dass das Metall, das im Gestein vorliegt, dass das durch Erhitzung hervorgeholt wird und dass die Schlacke hochkommt und abgeschöpft werden kann, bis man reines, flüssiges Metall hat, das man dann, wenn es erstarrt ist, verarbeiten kann. Das meint Läuterung. Und Läuterung braucht Hitze. Hitze im Alltag, die bringt die Schlacke in uns hervor. Und das ist zwar unangenehm, das ist hässlich, das ist unbrauchbar, das ist lästig, aber es ist nützlich. Und Gott lässt solche Situationen zu, um uns zu reinigen, um die Schlacke abzuschöpfen. Gott ist wie der Metallarbeiter und guckt immer wieder in sein Gefäß rein und er sieht die Schlacke, er ist nicht erschüttert, er schöpft sie ab, bis er sein Bild in der bis sich sein Bild spiegelt in der Oberfläche des geläuterten Metalls. Wir sehen hier die Jesusbewegung, also wenn man so will, sie nähert sich dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit. Ich lese nochmal Verse 31 und 33. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht mal Zeit zum Essen fanden. Aber man bemerkte, dass sie sich entfernten. Und es sprach sich in der Menge herum, zu Fuß liefen sie aus allen Ortschaften zusammen und kamen schon vor ihnen an. Also das war so eine Art Versteckspiel um den See Genezareth herum. Jesus und seine Jünger haben sich versucht zurückzuziehen und das war auch dringend nötig. Die Jünger waren unterwegs gewesen, waren auch erschöpft und Jesus sah ihnen das an und er wollte ihnen eine Pause gönnen. Und dann sind sie irgendwie über den See Genezareth gesetzt und kaum kamen sie an, dann war da schon wieder eine Menschenmenge von Leuten. Es hat sich irgendwie herumgesprochen, aus den Ortschaften kamen sie zusammen. Es gibt solche Zeiten, ich persönlich sehne mich sehr danach, nach so einer Zeit, wo Gott einen Hunger nach seinem Wort ins Land schickt und wo es Volksaufläufe gibt, weil Leute von Jesus wissen und hören wollen. Das gibt es. Weiß, kann man sich schwer vorstellen, aber wir sehen es hier bei der ursprünglichen Jesusbewegung und es gibt immer wieder solche Jesusbewegungen, wo auf einmal man Leute nicht belästigen muss, um Jesus ins Gespräch zu bringen, sondern wo die Nachfrage steigt. Das sind spannende Zeiten. Es gibt viele spannende historische Dokumente darüber, auch erstaunliche also so erstaunliche Statements von Predigern, die sagen, wir machen nichts anderes, aber auf einmal ist das total gefragt. Es gab Mitte der 90er Jahre eine Gemeinde im Süden der Vereinigten Staaten, die musste über 2 Jahre lang jeden Abend Gottesdienst feiern. So stark war die Nachfrage. Jeden Abend über 2 Jahre Gottesdienst. Wenn ich mir überlege, was wir manchmal für Schwierigkeiten haben, so unsere Gottesdienste sonntags zu beschicken, auszustatten mit Mitarbeitern. Jetzt stellt euch mal vor, 2 Jahre en bloc, jeden Tag Gottesdienst, weil so eine Nachfrage ist. Da sollte man sich gut überlegen, ob man sich wirklich so eine Erweckungszeit wünscht. Oder sollte man sich bewusst machen, solche Erweckungszeiten, von denen wir vielleicht manchmal tagträumen, einige von uns, dass das Evangelium wieder gefragt wird, das sind auch Druckzeiten, Zeiten äußerster Anspannung. wo das, was in Menschen drin ist, an die Oberfläche kommt. Und es ist gut, dass es nicht nur permanent solche Erweckungszeiten gibt, sondern dass es auch Ruhephasen gibt, wo wir lernen können, uns vorbereiten können, Dinge nachbereiten können. Und wenn du in Druckphasen kommst oder in Druckphasen warst oder gerade jetzt in einer bist, egal was für ein Stress das ist, du kannst darin lernen, Gott bereitet dich vor. Gott führt dich in Drucksituationen, um dich für solche großen Drucksituationen vielleicht vorzubereiten. Unsere Gemeindebewegung, der Mühlheimer Verband, ist aus genau so einer Jesusbewegung entstanden. Eben in Mühlheim, deshalb heißt unser Gemeindeverband Mühlheimer Verband. Himmelfahrt 1905 begann man mit täglichen Gebetstreffen, wohlgemerkt Gebetstreffen. Man hatte sich eigentlich vorgenommen, von Himmelfahrt bis Pfingsten, das sind so 10 Tage. Tägliche Gebetstreffen. Also es ist schon einigermaßen sportlich, aber es wurde ein bisschen unheimlich, weil man 500 Leute erwartete zu diesen Gebetstreffen. Und noch unheimlicher wurde es, weil 1000 Leute kamen. Und dann war man bis Pfingsten in der Verlegenheit, einen größeren Versammlungsort zu sammeln. Und die Verantwortungsträger, die wurden ein bisschen überrollt von dieser Bewegung und haben dann aber kurzfristig das Zelt der deutschen Zeltmission, die war damals gerade erst erfunden worden, war so der letzte Schrei, so ein Zelt mit einem Fassungsvermögen, 3000 Leuten, haben sie aufgebaut zu Pfingsten und dann konnte es weitergehen. Und da gab es über Wochen täglich Gottesdienste dort, zu denen 3.000 bis 4.000 Leute kamen. Wir arbeiten hier mit viel Papier, mit unseren Veranstaltungen. Dem einen oder anderen geht es vielleicht schon ein bisschen auf die Nerven, dass hier schon wieder mit Papier gewedelt wird. Wir sind im Moment eher in einer Zeit, wo man 100 Flyer verteilen muss, damit 2 Leute erreicht werden. Es gibt aber Zeiten, da stürzen sich 100 Leute auf 2 Christen, um mehr darüber zu erfahren. Und das ist auch gar nicht so lange her. Ich habe eben gesagt, es gab so eine Jesusbewegung in den 90er Jahren. Was aktuell so läuft, bin ich nicht so ganz im Film. Aber zum Beispiel Mitte letzten Jahrhunderts, so 1948, da gab es eine gut dokumentierte Jesusbewegung in Schottland. Ich habe schon mal ein, zwei Mal davon erzählt. Und da gab es bis zu 8 Gebetszusammenkünfte am Tag, sagt der Prediger Duncan Campbell, der auch so ein bisschen Chronist dieser Bewegung geworden ist. Und, also nicht, dass ihr denkt, dass es vor allen Dingen Stress für Prediger ist. Sowas ist Stress für jeden, der an Jesus glaubt. Schöner Stress, aber es ist Stress. In dieser Erweckungsbewegung in den späten 40er Jahren wird berichtet, dass es abends spontane Aufläufe gab vor der Polizeistation, weil man wusste, der wachhabende Polizist glaubt an Jesus. Das sind besondere Zeiten, wo Gott so einen Hunger ins Land schickt. Nebenbei bemerkt, Gott hat das angekündigt beim Propheten Amos, sagt er das. Amos 8, Vers 11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Es gibt diese Zeiten. Und wir sollten das so als Bild, was wir hier sehen, wir sollten das in unser Herz nehmen und sollten nicht überrascht sein, wenn wir mal in sowas geraten. Für mich persönlich ist das ein Gebetsanliegen. Ich habe mit Jesus ausgemacht, ich wäre gerne einmal bei sowas dabei. Ist mir völlig egal, in welcher Position. Aber ich würde gerne so einmal sowas erleben, mit dabei sein bei so einer Jesusbewegung, wo auf einmal ein Hunger nach Gottes Wort ins Land geschickt wird und wo das irgendwie kippt, wo man Leuten nicht das Evangelium hinterhertragen muss, sondern wo die Nachfrage steigt. Und deshalb versuche ich, Drucksituationen zu begrüßen. Meine Frau weiß, dass ich in Drucksituationen manchmal das nicht so begrüße. Aber wir können was draus lernen. In Drucksituationen kommt hoch, was drinnen ist. Und es ist spannend, was bei Jesus hochkommt. Jesus wird auch sehr gefordert sein. Und ich finde den Vers 34 spannend. Also äußerster Druck, gerade so dieser tote Punkt. Sie hatten sich auf Einsamkeit und Ruhe und Gelassenheit und Austausch und Gebet und eine ruhige Zeit hatten sich eingestellt und dann steigt Jesus aus dem Boot. Und ich glaube, jeder normale Mensch und jeder normale Prediger hätte nach Luft geschnappt, aber Jesus, als er ausstieg, sah er die ganze Menschenmenge und wurde von Mitgefühl für sie überwältigt, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und er begann, sie viele Dinge zu lehren. Also, wenn man Jesus unter Druck setzt, dann kommt Erbarmen raus. Das ist mal spannend. Manchmal kommt auch Heilung raus. Eine andere Szene im Markus-Evangelium, die wir uns schon angesehen haben, da wurde Jesus umdrängt und dann auf einmal kam es aus ihm raus und die blutflüssige Frau war geheilt. Ja, also wenn wir bedrängt werden, wenn uns am besten noch Frauen in hochhackigen Schuhen auf den Füßen stehen, dann kommt, also bei mir kommt noch was anderes raus. Bei Jesus kommt Heilung raus. Drucksituationen fördern zutage, lassen an die Oberfläche treten, was in uns schlummert. Und bei mir ist es eher selten Erbarmen. Bei mir kommt eher so Schlacke hoch. Ich habe in den letzten Tagen, wie eigentlich wahrscheinlich alle die Nachrichten gesehen haben, oder Talkrunden, mich ein bisschen beschäftigt mit diesem erschütternden Fall eines Serienmordes gar nicht so weit weg von uns. Nils H., so wird er in den Medien meistens genannt, der wahrscheinlich der größte Serienmörder der Nachkriegszeit geworden ist. Und ich habe heute einen kurzen Einblick gelesen über die Innenwelt, über das, was in diesem Serienmörder drin war. Er fühlte eine innere Leere, als ob man lange nichts gegessen habe. So beschreibt er das Gefühl später dem Gutachter. Er sucht ein Mittel, das Patienten in Not bringt, aber nicht tödlich ist. Er will reanimieren, will sich besser fühlen. Er weiß doch, dass das funktioniert. Beim ersten Mal in Delmenhorst haben ihn die neuen Kollegen gelobt, haben ihm auf die Schulter geklopft. Ich finde das eigentlich markerschütternd. Da ist ein Mensch mit einer vielleicht sehr eskalierten, sehr ungewöhnlichen Suche nach Anerkennung. Aber diese Suche nach Anerkennung treibt ihn dazu, der schwerste, der schlimmste Serienmörder in der Nachkriegszeit zu werden. Suche nach Anerkennung ist nicht so harmlos. Ein Dienst an Menschen, der in der Tiefe angetrieben ist von einem inneren Loch, von einem emotionalen Hunger, von einem emotionalen Durst, kann sehr gefährlich sein. Und ich glaube, dass Gott da an der Stelle mit uns unterwegs ist. Und wenn du in einer Drucksituation bist, wo Menschen dir Anerkennung verweigern, wo Menschen dich nicht beachten, wo Menschen dich vielleicht zu Unrecht kritisieren und beschuldigen, das tut weh. Aber es ist eine Schule von Gott, nicht aus der Anerkennung von Menschen angetrieben zu werden. Wenn Anerkennung von Menschen zurückgeht, dann zeigt sich, was unsere Triebfeder ist, was wirklich unsere Triebfeder ist. Wenn wir übersehen werden, wenn wir uns abmühen und keiner sagt Dankeschön, keiner klopft uns auf die Schultern. Und mit dem, wo wir versuchen, für Gott unterwegs zu sein, da arbeitet Gott in Drucksituationen an uns. Und er konfrontiert uns mit der Schlacke, wie viel Anerkennung wir suchen. Und es tut weh und es ist unangenehm, das festzustellen. Es ist aber auch kein Grund, Flinte in Korn zu schmeißen. Also wenn du in so einer Situation bist, dann darfst du wissen, du bist ganz schön in Arbeit bei Gott und er will was Gutes aus dir hervorbringen. Und er will dich von dieser Triebfeder aus der Anerkennung von Menschen zu leben befreien. Es war eine unerhörte Nachfrage von außen nach Jesus da, aber Jesus lebte nicht aus dieser Nachfrage. Jesus lebte nicht aus dieser Nachfrage. Und man sieht das in den Evangelien, das kippt auch mal sehr schnell. Auf einmal ist Jesus gefragt von Tausenden und auf einmal verläuft sich die Menschenmenge wieder. Für Menschen, die aus der Anerkennung leben, ist das die Katastrophe, wenn sich Menschen wieder zurückziehen. Jesus marschiert, Jesus predigt. Mal sind die Menschenmassen da, laufen ihm zu, mal laufen sie weg. Aber Jesus marschiert und wie es heißt, habe ich letzte Woche gesagt, Jesus sagt einmal zu Herodes, ich heile heute und treibe Dämonen aus und am dritten Tag werde ich vollendet. Jesus macht sein Ding. Man kann es gut nachlesen im Internet, im Fernsehen sieht man es immer wieder, Popstars, das sind oft Menschen, die eben ganz stark aus der Anerkennung, aus dem Erfolg leben und für die es eine unerhörte, unerträgliche Krise ist und ein Schreckgespenst, wenn die Nachfrage sinkt, wenn sie nicht mehr gefragt werden, wenn sie nicht mehr gehört werden, wenn sie nicht mehr auf den Playlists im Radio erscheinen. Das ist eine Katastrophe für einen Popstar. Und ich kann es verstehen, ich kann es total gut verstehen. Jesus möchte uns abnabeln davon, dass wir aus der Anerkennung von Menschen leben. Jesus schöpfte die Kraft aus dem Innern. Er war nicht von außen gesteuert. Er hatte kein Helfersyndrom. Er hatte es nicht nötig, sich als Lebensretter feiern zu lassen. Dieser Nils H., der hatte einen Hunger danach, eigentlich als Retter gefeiert zu werden. Er war süchtig danach, Menschen zu reanimieren, wegen der Anerkennung hinterher. Jesus war ein echter Lebensretter und er lebte nicht aus dieser Anerkennung, sondern er kam auch klar mit dem Undank der Menschen. Ich erzähle euch noch, wie es jetzt weiterging, als ich nach der Freizeit total erschöpft auf Sofa hinsank und dann feststellte, dass ich noch ein Seminar vorzubereiten hatte. Ich habe vor mich hingeschimpft. Es kam raus, was in mir drin war. Ich habe mich dann dem Unausweichlichen gefügt. Ich habe gebetet, Gott mein leeres Herz und meine leeren Hände hingehalten und habe dann Gottes Erbarmen für mich und auch für die Hörer gespürt und konnte mit 10 Minuten Vorbereitung ein 40-minütiges Referat halten, an dessen Ende wir alle auf Knien waren. Ich habe so in einem ganz kleinen Horizont, in einem ganz kleinen Kontext erlebt, die Kraft des Reiches Gottes und wie sich das umkehren kann. Und was es bedeuten kann, wenn wir mit dem Wenigen, was wir haben und auch mit unserer Schwäche uns Gott zur Verfügung stellen, dass es auf einmal kippt und auf einmal viel mehr Raum da ist für Gottes Kraft. Wenn du dich angesprochen fühlst mit dieser Suche nach Anerkennung, sollte dich nicht wundern, das ist für uns alle ein Thema, dann empfehle ich dir ein paar Schritte. 4 Schritte, ganz einfach. Erstens, dass wir zunächst einmal das bekennen und anerkennen, dass die Anerkennung von Menschen für uns ein starkes Motiv ist. Dass wir nicht so tun, als wäre uns das alles egal, was andere von uns denken. Es ist uns nicht egal, was andere von uns halten, wie sie zu uns stehen, ob sie uns erkennen oder anerkennen. Und es ist gut, da hinzuschauen und nicht vorschnell das für weggeheiligt zu erklären. Die Blicke von Menschen und ob sie wohlwollend sind oder nicht, sie spielen eine Rolle und es ist zunächst einmal gut, das zu bekennen und einzugestehen vor Gott. Ja, es ist so. Dann zweitens ist es ganz interessant zu klären, was für eine Farbe von menschlicher Anerkennung wir suchen. Also da mal genauer hinzuschauen, was für eine Anerkennung suche ich eigentlich? Wo kann mich ein Mensch manipulieren, weil der mich sozusagen entschlüsselt hat, meinen Geheimcode? Oder weil der bei mir immer wieder einen Nerv trifft? Vielleicht nicht interessant, wir Männer, ihr als Frauen, das ist eine ganz spezifische Anerkennung, die uns trifft und mit der ihr uns manchmal in der Hand habt. Und umgekehrt sicher auch, was wir als Männer für Anerkennung schenken oder auch nicht schenken, das wird für euch Frauen eine bestimmte Farbe, ein bestimmter Geschmack sein. Wofür, was für ein Lob suchst du, was für eine Anerkennung suchst du und was für eine Anerkennung kämpfst du? Ich weiß, dass eben als Heranwachsender war mein Körper ein Riesenthema. Ich war so eine Bohnenstange und es machte mir irgendwie viel aus. Vielleicht habe ich deshalb Schmied gelernt, weil das irgendwie, ja, dachte, dass es irgendwie so eine Art Kraftraum ist für 2,5 Jahre, war aber nicht so. Überleg mal, was für eine Farbe menschlicher Anerkennung dich anspricht. Drittens, entscheide dich, dich nicht beherrschen zu lassen. Das ist eine Spannung. Einerseits zu sagen, ja, dieser Hunger ist da, nach Anerkennung. Es ist mir nicht egal, was für Rückmeldungen ich bekomme, ob Leute Danke sagen oder nicht, aber ich will mich davon nicht beherrschen lassen. Ich will wachsam sein, dass das nicht in meine Entscheidung zu stark mit reinfließt. Und viertens natürlich, dass wir emotionale Sättigung bei Gott suchen. Da dürfen wir uns hemmungslos fallen lassen, mit unseren ganzen Sehnsüchten das vor Gott ausbreiten. In Zeiten der Stille und in Zeiten der Anbetung, und das wollen wir jetzt miteinander tun.